Koblenz, 14. September 1870. Schmerz durchzuckte Karim, als der Zug mit einem Ruck zum Stehen kam und er mit dem Oberkörper hart gegen die Wand des Viehwaggons prallte. Die Lokomotive stieß einen durchdringenden Pfiff aus. Stöhnend und murrend kam Leben in die kreuz und quer auf dem Holzboden liegenden Männer. Noch im Halbschlaf tastete Karim neben sich, um zu sehen, ob es Ahmed gut ging. Dann erst entsann er sich mit einer schmerzhaften Ziehen in der Brust, dass der Freund, den er all die Wochen auf dem Feldzug begleitet und während der entsetzlichen Zeit im Gefangenenlager bei Sedan versorgt hatte, nicht mehr an seiner Seite war. Er hatte ihn an der Maas zurücklassen müssen, nachdem die Deutschen sich endlich der Kranken und Verletzten unter den Gefangenen erbarmt und diese, darunter auch Ahmed, nach und nach in nahegelegene Lazarette verfrachtet hatte. Sobald sie wieder genesen und transportfähig wären, würden sie ihren Kameraden in die Gefangenschaft folgen. Die halbwegs unverletzten französischen nordafrikanischen Soldaten hatten noch länger in Kälte und Nässe der Maashalbinseln ausharren müssen, bis sie schließlich über Tage hinweg in großen Gruppen abmarschiert waren, um an verschiedenen Orten interniert zu werden. Erst eine Strecke zu Fuß und dann zwei weitere Tage auf Bahnschienen war Karim mit zahllosen anderen Gefangenen unterwegs gewesen, von der belgischen Grenze über Pont-à-Mousson bis tief ins preußische Territorium. Ihr Ziel war eine Festungsstadt namens Koblenz, die an dem großen Fluss Rhein liegen sollte, den Karim bereits in Straßburg gesehen hatte. »Los, alles aufstehen, raus!« Die Türen des Waggons wurden aufgerissen. Preußische Soldaten mit vorgehaltener Waffe standen davor. In einer kaum verständlichen Mischung aus Deutsch und Französisch befahlen sie den Gefangenen, den Zug zu verlassen und sich draußen aufzustellen. Karims Beine gaben nach, als er sich aufrichtete. Schmerzhaft krachte er mit dem Rücken gegen die Holzwand. Die Umgebung begann sich zu drehen. Schwarze Schatten ließen seinen Blick verschwimmen. »Du calme, gamin, du calme. Ruhig, Junge, ganz ruhig.« Ein älterer Soldat, in zerrissener, vor Dreck starrender Uniform, hat ihn gerade noch rechtzeitig gepackt, ehe er zu Boden stürzen konnte. Dem Gebiss des Mannes fehlten zwei Zähne, und als er sprach, wurde Karim vom sauren Gestank seines Atems übel. »Es hilft nichts, wenn du zusammenklappst. Die Boschs haben dich so oder so in den Klauen. Halt durch, wir sind bestimmt bald da.« Karim brachte Schweiß aus, sein leerer Magen rebellierte, und er brauchte einen Moment, bevor er in der Lage war, sich aus dem Griff des Älteren zu lösen. »Merci«, murmelte er, während er schwankend dem Befehl des Preußen nachkam und vorsichtig hinter den anderen Gefangenen die Stufen hinab auf den Bahnsteig kletterte. Die Zunge klebte ihm trocken am Gaumen, seine Blase drückte so sehr, dass es schmerzte, und fast sehnte er sich danach, endlich das Gefangenenlager zu erreichen, wo sie, hoffentlich, einen trockenen Schlafplatz und etwas zu essen bekommen würden. Zunächst jedoch begann ein Spießrutenlauf, oder zumindest etwas, das einem solchen nahe kam, der Marsch vom Bahnhofsgebäude quer durch die Stadt. Karim fühlte sich so schwach, dass er glaubte, keinen Fuß vor den anderen setzen zu können. Überzeugt, vor den Augen der preußischen Soldaten in ihren Pickelhauben, dunklen Uniformröcken und weißen Hosen zusammenzubrechen. Doch ein fester Stoß von hinten in die Rippen ließ ihn losmarschieren. Zwar war irgendwann vor der Abreise an die Gefangenen Brot ausgegeben worden, doch konnte Karim sich nicht erinnern, seither irgendetwas gegessen zu haben. Die noch immer unversorgte Verletzung an seiner Seite, wo ihn der Granatsplitter getroffen hatte, schmerzte. Reflexartig ging seine Hand zu dem zusammengefalteten Blatt Papier, das er unter seiner Kleidung verborgen, direkt auf der Haut mit sich trug. Eichers Brief, den er wie einen Schatz hütete, die kleine Flamme, die ihn in Finsternis und Kälte wärmte, sein Licht hinter diesem Horizont aus Dunkelheit und Verzweiflung. Doch in diesem Moment gelang es Karim nicht, sich die Farben ihrer Augen, den Klang ihrer Stimme ins Gedächtnis zu rufen. Sein Kopf fühlte sich an, als sei er mit Watte gefüllt. Hinter seinen Schläfen pochte es so laut wie die Salven einer Mitrailleuse. Sie bogen in eine enge Gasse ein, deren dichte Bebauung auch noch den Rest des blassen Sonnenlichts verschluckte. Zwischen zwei hohen, hell verputzten Gebäuden erhob sich ein bogenförmiges Portal, aus dem drei aus Stein gehauene Figuren thronten. Drei Uniformierte standen davor und rauchten. Einer von ihnen trug eine Rotkreuzbinde und schien ein Arzt zu sein. Ein anderer hatte den Arm in der Schlinge, während der Dritte nur noch ein Bein besaß und sich schwerfällig an zwei Krücken aufrecht hielt, gestützt von einer dunkel gekleideten Frau. Offensichtlich befand sich dort irgendwo ein Militärlazarett. Schaulustige allen Alters standen am Straßenrand und begafften die Vorbeiziehenden, die geschlagene Armee Napoleons des Dritten. Verdreckte, zerlumpte Gestalten in roten Hosen oder bunten orientalischen Uniformen mit teils fremden exotischen Gesichtern. Unwillkürlich erinnerte sich Karim daran, wie er und seine Kameraden im Elsass empfangen worden waren, bei strahlendem Sonnenschein, unter Jubel und Glückwünschen, in der sicheren Hoffnung auf Sieg und Triumph. War all das wirklich erst 6 Wochen her? Ein ganzes Leben schien dazwischen zu liegen, eine ganze Welt war seither zerbrochen, und nie zuvor hätte Karim geglaubt, dass der Untergang des ihm so verhassten Kaiserreiches derart schmerzlich, derart demütigend für ihn sein würde. Fest presste er die Lippen zusammen, als der Himmel seine Schleusen öffnete, kalter Regen auf die Gefangenen herabprasselte und ihre schmutzigen Uniformen tränkte. Karim stolperte, als sie über eine Rampe hinauf zu einem der hohen Stadttore getrieben wurden. Dumpf hallten ihre Schritte in der dämmerigen Durchfahrt wieder, die ihnen einen kurzen Moment Schutz vor der Witterung bot. Über die rutschigen Bohlen einer hölzernen Zugbrücke erreichten sie eine mächtige Steinbrücke, die sich bis zum gegenüberliegenden Ufer erstreckte und dort in einem von zwei Türmen umrahmten Tor mündete. Der Fluss unter ihnen, die Mosel, wie einer der Preußen erklärte, war schwarz und dunkel. Das Wasser unruhig vom heftigen Regen. Nebelschwaden hingen über dem gegenüberliegenden Ufer, an dem zahlreiche Flöße verteut waren und im trüben Wasser schaukelten. Schwerfällig wandte Karim den Kopf, um sich zu orientieren. Im Osten erhob sich ein Felsplateau, auf dessen Höhe die Mauern einer weitläufigen Festungsanlage erkennbar waren, die halb im Nebel versank. Karim blinzelte bei dem fast unwirklichen Anblick und zuckte zusammen, als von hinten ein anderer Gefangener in ihn hineinlief. »Salo, kannst du nicht aufpassen, Mistkerl?« zischte eine wütende Stimme auf Französisch. »Die Feste Ehrenbreitstein. Ehrenbreitstein.« Der preußische Wachposten neben ihm grinste stolz. Wortlos wandte sich Karim ab und folgte den anderen auf ihrem Weg über die Brücke, bis sie das andere Ufer erreicht hatten und das große Tor sie verschluckte.